Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Olympische Spiele der Neuzeit stehen symbolisch für friedliche, sportliche Wettkämpfe von Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt. Immer wieder wird der olympische Gedanke jedoch für politische Interessen missbraucht. So wie im Februar, als die russische Armee zwischen den Winterspielen in Peking und den darauffolgenden Paralympics in die Ukraine einmarschierte. Oder bei den Sommerspielen 1972 in München, als palästinensische Attentäter am 5. September 11 israelische Sportler als Geiseln nahmen und später ermordeten. Über die Auswirkungen des Attentats auf die Sicherheitsvorkehrungen bei Olympia berichtet Konstantin Eckner und wirft dabei zunächst einen Blick auf die Ereignisse vor 50 Jahren.
Berger David, Gottfried Joseph.
Alle 11 israelischen Athleten sind tot. Zudem 5 Terroristen und ein Polizist. Am Tag nach den tragischen Vorgängen auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck versucht die Olympische Gemeinschaft, das Geschehen zu verarbeiten. Ein möglicher Abbruch der Spiele ist schnell vom Tisch. Verkündet Avery Brundage, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Und die Spiele gehen weiter. Die Spiele in der bayerischen Landeshauptstadt sollen heitere Wettkämpfe werden. Die westdeutschen Organisatoren wollen das dem Land seit dem Zweiten Weltkrieg anhaftende Stigma ein für alle Mal loswerden.
Man wollte ja bewusst ein Gegenbild, eine Gegendarstellung aufbauen zu den Spielen 1936 in Berlin, die ja von den Nationalsozialisten instrumentalisiert worden sind, die ja mit einer hohen militärischen Präsenz versehen worden sind.
Sagt Professor Stefan Vasson, Olympiahistoriker an der Deutschen Sporthochschule Köln. Weil die Spiele so heiter und ganz und gar nicht militärisch wirken sollen, werden die Sicherheitsvorkehrungen auf ein Minimum reduziert.
Ein Beispiel ist natürlich dieser Zaun, der das Olympische Dorf umgeben hat. Der war ja leicht zu überwinden. Ein weiteres Beispiel war, dass man lediglich 2100 Polizeikräfte engagiert hatte, die dazu auch noch keine Waffen getragen haben.
Hürdensprinter Dieter Büttner erinnert sich noch heute ganz genau an das Leben im Olympischen Dorf 72 in München.
Vor dem Attentat war es so, dass die Häuser von der Sicherheit, da liefen ja immer die Polizisten in ihren hellblauen Anzügen und kontrollierten und etwas. Da konnte jeder ins Haus gehen, ohne dass da genauer geschaut worden ist beim Portier sozusagen, ne? Das war eine offene Sache. Das war nicht nur Familie, sondern es war wirklich so, wie man sich vorstellte und so, wie sich die Planer von Willy Daume bis Otto Eicher oder Hans-Jörg Vogel vorgestellt haben.
Noch am 4. September, Stunden vor dem Attentat auf die israelischen Sportler, gibt es allen Grund zum Feiern. Das 16-jährige Ausnahmetalent Ulrike Meifert gewinnt den Hochsprungwettbewerb. Die Frankfurterin schafft die Weltrekordhöhe von 1,92 Meter und holt Gold.
Am selben Abend war Hochstimmung im Olympischen Dorf, in den Diskotheken. Im Bavarian Club waren in Scharen Münchner, möglicherweise auch die halbseidene Welt aus München, die dort im Olympischen Dorf war. Ich selbst habe noch Zugangskarten, Besuchertickets für meine Freunde vom Olympischen Dorf mir besorgt. Die sind gar nicht benötigt worden. Das Dorf war eben bis eben zum Attentat ein offenes Dorf. Ich konnte mit meinem Porsche 914 in die Tiefgarage fahren, egal wen ich mit im Auto hatte, ob Junge oder Mädchen. Ich wurde überhaupt nicht kontrolliert. Es war ein wirklich offenes Dorf.
Das sollte sich allerdings ändern, als Angehörige der palästinensischen Terrororganisation Schwarzer September ins Olympische Dorf eindringen und die Geiselnahme ihren fatalen Lauf nimmt.
Palästinensische Guerillas sind am frühen Dienstagmorgen in das Olympische Dorf eingedrungen und haben 2 Mitglieder der israelischen Olympiamannschaft erschossen. Augenzeugen sahen, wie 2 Gruppen von je 4 bis 5 Männern nach 4 Uhr morgens über ein verschlossenes, aber zu diesem Zeitpunkt unbewachtes Tor in das Olympische Dorf kletterten.
Ulrike Nasse-Meifert durchlebt ein Wechselbad der Gefühle.
Und dann habe ich mir halt so im Laufe der Zeit gedacht, später wird man sich wahrscheinlich eher noch an meine Goldmedaille erinnern, als an die 11 Opfer, die da umgekommen sind. Ich habe das also immer, wenn man mich darauf ansprach, auf die Goldmedaille erwähnt, was da noch passiert war. Das gehörte für mich zusammen, weil ich eben in einer Stimmung war, zu himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Und das ist schon eine schwierige Situation gewesen.
Die Hochspringerin nimmt auch an den darauffolgenden Sommerspielen 1976 in Montreal und 1984 in Los Angeles teil. Sie erlebt die Veränderungen nach dem Attentat von München hautnah.
Die Olympischen Spiele waren dann eben ein Sicherheitstrakt geworden. Vor sämtlichen Veranstaltungshallen wurden Sicherheitsschleusen gebaut. In London war das extrem. Da wurde sehr, sehr viel Platz eingenommen von diesen Schleusen, um die Zuschauer auch schnell durchzubringen zu den Veranstaltungen. Sonst hätte es dort riesen Staus gegeben. Das haben die da gut gemacht. Und naja, das fing dann eben auch in Montreal an, dass die Sicherheit da groß geschrieben war.
Professor Stefan Vasson beschäftigt sich seit längerem mit den konkreten Auswirkungen der Münchner Spiele auf nachfolgende olympische Großereignisse. Sicherheit steht fortan an erster Stelle. Offene olympische Dörfer und unbewaffnete Sicherheitskräfte gehören der Vergangenheit an.
Bei den Spielen selbst hatte das natürlich eine sehr große Auswirkung auf die Ausgestaltung der Sicherheitskonzepte und dann natürlich auch auf das Budget, das dafür investiert wurde. Das hat bereits 1976 bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck angefangen. Da gab es also schon einen 8 Meter hohen Elektrozaun, der das olympische Dorf umgeben hat. Es waren bewaffnete Truppen oder Gruppierungen von Polizei und Armee dort, die eben die Athleten beschützt haben. Das Ganze hat sich weiterentwickelt, also auf eine höhere Stufe bei den Olympischen Spielen in Montreal. Da waren schon 16.000 Soldaten als Sicherheitspersonal abgestellt.
Die Sicherheitsstandards bei Olympischen Spielen werden mit der Zeit immer weiter verfeinert. Personalisierter Akkreditierungsprozess, Video- und Luftüberwachung, präventive Antiterrorabwehr. Das kostet natürlich auch immer mehr Geld.
Wenn man das Ganze mal auf der Ebene der Kostenentwicklung sieht, kann man festhalten, dass in München für das Sicherheitskonzept rund 2 Millionen US-Dollar ausgegeben worden sind, was dann in Los Angeles auf knapp 85 Millionen US-Dollar anstieg.
Mittlerweile bewegt man sich, auch aufgrund von 9/11, bei den Sicherheitskosten im Milliardenbereich. Bei den Spielen 2012 in London etwa werden 1,5 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Circa 50.000 Sicherheitskräfte sind im Einsatz. Die größte Mobilisierung von britischem Sicherheitspersonal seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Wettkämpfe werden zu sicherheitspolitischen Mammutprojekten. Und die Stimmung im Olympischen Dorf? Hat sich nach 1972 Grundlegendes verändert?
Das tat der Stimmung keinen Abbruch. Im Dorf war alles wieder bunt und locker und entspannt. Das Olympiadorf ist immer schön, egal wie es außenrum abgesichert ist.
Aus der Sicht von Professor Stefan Vasson war die Entscheidung des IOC, die Spiele 1972 fortzusetzen, von enormer Bedeutung für die nachfolgenden Spiele und die olympische Bewegung insgesamt.
Ich glaube, dass diese Vulnerabilität der Olympischen Spiele im Hinblick auf Proteste, Protestinszenierungen und gewaltsame Aktionen wäre durch die Beendigung der Olympischen Spiele ein Stück weit erhöht worden und die Olympische Bewegung hätte sich ein Stück weit erpressbar gemacht. Also sie wäre auch zum Spielball von politischen Gruppen oder Aktivisten geworden.
Die Entscheidung, so Professor Vasson, war zudem wegweisend für andere Sportevents, bei denen es schwerwiegende Vorfälle gegeben hat.
Es war zumindest eine Leitidee, eine Entscheidung, auf die immer mal wieder gerne zurückgegriffen worden ist. Wenn man überlegt hat, ob man Spiele, ob man Sportevents oder Veranstaltungen weiter fortführen soll.